Ja, ich grüße euch mal wieder ganz herzlich. Wir hatten 4 Wochen Urlaub, meine Frau und ich. Nicht vom Rentner sein, wir haben es noch schlimmer getrieben. Also wir waren dann so unterwegs. Meine Frau hat ein E-Bike bekommen. Ich habe ja schon eins. Und dann sind wir da so ein bisschen rumgefahren, so Bigge. Und einmal waren wir auch im Münsterland gewesen. Und es war eine sehr schöne Zeit. Ja, schön euch wiederzusehen. Das ist auch schön. Das Wort Gottes aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, soll uns heute begleiten. Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zornes von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, das ist das Wort von heute Morgen, Epheser 2, ein sehr grundsätzliches Wort, was eigentlich das Evangelium zusammenfasst. Dorothea und ich, wir sind gerade so in der Bibellese im Epheserbrief und das hat uns wieder ganz neu angesprochen. Da habe ich gesagt, dann predige ich mal auch gerade über dieses Wort. Und dieses Wort reißt uns auch so ein Stück aus vielleicht auch Illusionen heraus. Es reißt uns heraus aus einem falschen Denken, dass wir meinen, ist ja eigentlich alles gut so. Auch als Gläubige ist es manchmal so, dass wir sagen, ja, Gott ist ja da und hilft ja auch immer und so. Aber uns ist gar nicht mehr so bewusst, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein und jemand zu sein, der von Gott angenommen ist. Das ist so in dem Gewohnheitstrott manchmal so untergehend. Man vertut sich einfach manchmal, welche Stellung ich letztlich vor Gott habe und was Gott letztlich aus mir gemacht hat, er gemacht hat. Man vertut sich manchmal. Man nimmt es gar nicht mehr wahr so richtig, dieser Unterschied von damals, als ich noch nicht Jesus gehörte, zu dem heute, dass ich Jesus gehöre. Ich möchte euch einen Vergleich weitergeben aus meinem Leben. Ich war am letzten Freitag war ich beim Klassentreffen. Also 1970 aus der Realschule entlassen worden. Jetzt rechnet mal, wie lange das her ist. 50 Jahre ist das her. Stellt euch das mal vor, 50 Jahre. Die hatten zwischendurch immer wieder auch ein Klassentreffen gehabt, aber ich war nie dabei gewesen. Also diesmal hinein ins Klassentreffen. Wenn ich so mich in den Spiegel schaue, ich gucke ja jeden Tag im Spiegel. Und wenn ich da reinschaue in den Spiegel, dann sage ich, ach, du bist gar nicht älter geworden seit gestern. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich freue mich immer jeden Tag, wie jung ich noch bin, wenn ich in den Spiegel gucke. Jetzt aber Folgendes. Dann kam das Klassentreffen. Auf einen Schlag war alle Illusion dahin. Ich war relativ früh da und dann kamen die Leute langsam, ich denke, wer ist das denn? Am Autokennzeichen habe ich schon erkannt, das könnte die und die sein, da aus meiner Klasse damals. Aber ich habe sie nur am Autokennzeichen erkannt. Und dann kam jemand anders und sagte, ach ja, du bist der Dieter, ja. Hast du mich auch erkannt? Sag ich, wenn ich so dich angucke, immer mehr. So, ja, immer mehr. Oh, also die Männer war sowieso keine Chance, die sind alle befreit von den Haaren, mehr oder weniger. Ihr merkt, wir sind älter geworden. Es war eine Illusion zu denken, du wirst ja gar nicht älter. Ich gucke ja jeden Tag in den Spiegel, ist ja immer so wie jeder Tag. So. Aber wenn 50 Jahre dazwischen sind, plötzlich der Schnitt kommt, plötzlich denkt man, ist doch gar nicht wahr, dass du nicht älter wirst. Guck mal, wie du aussiehst. Im Verhältnis zu früher eben auch und die anderen eben auch. Wir sind ja miteinander älter geworden. Und so denke ich, machen wir uns manchmal etwas vor, in einer gewissen Weise, jetzt in dieser Weise, dass man sagt, oh, du bist ja gar nicht älter geworden, ich habe ja gestern ins Spiel geguckt, siehst genauso aus. So auch in unserer Beziehung zu Gott, dass wir manchmal den Eindruck haben, ist ja gar nicht so schlimm eigentlich alles, so mit Gott. Und hier ist Paulus einer, der sehr radikal ist in unserem Zusammenhang. Er sagt in Vers 1, auch euch hat er auferweckt, so nach Elberfelder Übersetzung jetzt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Tot in Übergehungen und Sünden, das ist der erste Gedanke hier, wir sind alle tot aufgrund unserer Sünden. Stimmt das denn? Auch wenn wir jetzt 50 Jahre älter geworden waren, hier meine Schulkollegen und Kolleginnen und ich, so haben wir doch immer noch gelebt, wir waren doch noch frisch. Ja, wir fragten auch, ist schon einer verstorben? Nö, sind ja alle da. Ach so. Also, wir sind doch noch alle putzmunter, einigermaßen. Hier wird deutlich, dass Paulus sagt, macht euch nichts vor. Interessant ist auch, wenn ihr mal vergleicht den Vers 1 mit dem Vers 3. Man könnte bei Vers 1 den Eindruck haben, wenn Paulus so redet, spricht er besonders zu den Heidenchristen. Ihr Heiden, ihr wart ja total verloren in Sünden und so. Ja, aber wir Judenchristen, wir waren ja schon immer näher dran. Aber in Vers 3 wird ganz deutlich, dass Paulus alle meint. Da heißt es nämlich in Vers 3, unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt. Also auch die Judenchristen, sie hatten zwar das Gesetz, sie hatten die besonderen Verheißungen und auch die Nähe Gottes immer wieder, aber trotzdem waren sie verlorene Menschen, tot in Sünden, wie es eben hier heißt. Kann man das so stark formulieren, dass wir tot in Sünden sind? Und hier ist es jetzt wesentlich, dass wir unterscheiden zwischen dem, wie wir uns vielleicht selber empfinden in unserem Leben, dass wir sagen, naja, wir sind ja ganz nett, und sind ja schon lange Christen und das ist ja alles gut. Oder die Frage, wie Gott uns als Mensch sieht. Wir müssen lernen, nicht einfach nur unsere Meinung über unser Leben stehen zu lassen, sondern wir müssen auch Leute sein, die anerkennen, wie Gott unser Leben sieht. Und da sieht es etwas anders aus. Auch wenn wir selber sagen, geht doch so. Ne? Im Gegensatz zu allen möglichen Sachen, die passieren, leben wir ja noch ganz vernünftig. Was ist Sünde? Gehen wir der Sache einfach heute mal auf den Grund. Was ist Sünde? Simpel gesagt, was Gott nicht will, das ist Sünde. Und was Sünde ist, was Gott nicht will, das steht in der Bibel. Und Paulus im Neuen Testament sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das steht in Römerbrief Kapitel 3, Vers 20. Also wir können nicht sagen, wir leben ja jetzt im Neuen Testament, da wird ja sowieso nur von der Liebe Gottes gesprochen, wir haben also mit den Geboten gar nicht mehr so viel zu tun, so aus dem Alten Testament doch. Paulus sagt, durch die Gebote, auch die 10 Gebote, die wir oder viele von uns erkennen werden, erkennen wir, was Sünde ist, nach wie vor. Das Gesetz bringt uns nicht in den Himmel, wenn wir es halten, aber es zeigt uns auf, wo wir vor Gott dran sind, was eben auch Sünde ist. Wenn wir sagen, naja, Jesus hat das ja sowieso dann alles so ein bisschen relativiert, weil er immer von der Liebe sprach, müssen wir auch feststellen, dass er sogar Gebote des Alten Testamentes verstärkt hat. Nicht? Wir sagen ja, Jesus, der hat ja von der Liebe gesprochen und das Alte Testament ist so mit Gericht und mit Geboten und Gesetzen, da wollen wir nicht mehr so viel zu tun haben. Jesus hat Gebote des Alten Testamentes sogar noch radikalisiert. Wenn ich das so sage, 2 Beispiele. Einmal, du sollst nicht töten. Altes Testament, eines der 10 Gebote. Da sagt Jesus, wenn du schon über einen Menschen ein schlechtes Wort sagst, bist du genauso des Gerichtes schuldig. Also nicht nur wirklich töten, richtig jemanden umbringen, so mit der Hand, sondern man ist schon des Gerichtes schuldig, in dem Moment, wo man etwas Schlechtes über einen Menschen sagt, Dummkopf oder sonst irgendwas, bin ich genauso schuldig dem Gesetz gegenüber, Gott gegenüber. Also es wird ja noch radikaler. Ich sage ja, ich habe ja noch keinen umgebracht. Ach, manchmal habe ich schon gedacht, er ist ein Dummkopf. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ich darf dann wieder weiter predigen demnächst. Ihr versteht, es ist ein Unterschied. Ja, wir denken, ich habe noch keinen umgebracht, das Gebot habe ich erfüllt. Jesus sagt, sei vorsichtig. Wenn du schon jemanden Dummkopf nennst, bist du genauso des Gerichtes schuldig. Also meine Worte können auch töten. Ja. Ein anderes Beispiel auch, beide Beispiele aus Matthäus 5. Da sagt Jesus, also es steht ja geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Aber dann sagt Jesus, wenn du schon eine Frau ansiehst, sie zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also die Gedanken, die Fantasie, die reicht schon. Und plötzlich merke ich, oh, so einfach ist das gar nicht. Ja, ich war ja meiner Frau treu und so, ist ja alles in Ordnung. Aber wie ist das in meinem Kopf? Die Gedanken sind schon Sünde. Wir kennen ja so ein Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ja, natürlich können die Leute oder können wir uns nur gegenseitig vom Kopf gucken. Aber auf der anderen Seite, vor Gott zählen auch die Gedanken schon. Und in den Gedanken kann ich schon schuldig werden. Also wenn ich schon in meinen Worten schuldig werden kann, nicht erst einen umbringen muss, wenn ich schon in meinen Gedanken schuldig werden kann, indem ich Dinge denke, die Gott nicht will, dann merke ich plötzlich, wie es enger wird, dass Gott mein Leben anders sieht, wie ich es manchmal auch so einordne. Ich denke, ist ja alles okay bei mir so. Ne? Nein, ich merke plötzlich, wenn ich auf Jesus höre, dass es gar nicht so okay ist. Und ich merke, dass ich eben auch Sünder bin, auch als Christ Sünder bin und auch als Christ immer wieder die Vergebung meiner Sünden brauche. Ich brauche die Vergebung meiner Sünden. Ich lebe davon. Ein anderes Wort noch, was deutlich macht, dass wir als Menschen grundsätzlich tot sind in Sünden, so scharf wie es Paulus eben formuliert. Also tot sein in Sünden bedeutet getrennt sein von Gott und auf das Gericht Gottes warten. Das ist tot sein in Sünden. Ein anderes Wort, was es deutlich macht, ist, dass Jakobus in Jakobus 4, Vers 17 sagt, nicht nur das ist Sünde, was man Böses tut, sondern es ist auch Sünde, wenn man Dinge nicht tut, die man hätte tun sollen, die positiv sind. Also, ihr habt vergessen, das Gute zu tun, das ist auch Sünde. Also nicht nur das Negative tun ist Sünde, sondern wenn ich vergesse, das Positive zu tun, dann ist es auch Sünde. Ja, wenn das auch noch Sünde ist, gut, wird manch einer, der nüchtern ist hier in unserem Kreis, sagen, ja, ich kann ja auch nicht die ganze Welt retten. Ne? Ich kann ja nicht dauernd hier die ganze Welt Gutes tun und überall rumrennen. Darum geht es ja auch nicht. Aber es gibt viele, viele Momente, wo ich vielleicht hätte ein gutes Wort sagen können, wo ich vielleicht eine kleine Hilfestellung hätte geben können und ich habe es nicht gemacht. Ja, wenn das auch Sünde ist. Und dann bringt es Jakobus richtig auf den Punkt und dann schwindet wirklich jede Illusion in meiner Beziehung zu Gott. Nämlich, indem er sagt, in Jakobus 2, Vers 10, sagt, wenn du an einem Punkt im Gesetz schuldig wirst, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig. Also nur eine Sünde vor Gott bringt ins Gericht Gottes. Das ist ja, also, ich denke fast übertrieben, oder? Ja, wenn ich so über mich nachdenke, denke ich, na ja gut, wäre ich schon vollkommen, ja. Ja, das ist es ja eben. Wir passen nicht zu Gott. Wir sind nicht ohne Sünde. Und darum sind wir, wie es die Bibel sagt, tot in unserer Sünde. Unser Leben dauert lange, in der Regel. Viele von uns sind schon etwas älter und da kann man eine ganze Menge auch erleben und passieren. Wir haben uns dann auf unserem Klassentreffen dann auch ausgetauscht, was hat der erlebt. Ja, dann haben die Leute erzählt von Krankheiten und von Erfolg in ihrem Leben und hin und her, da ist ja manches. Und wir wissen alle, dass wenn wir in unser Leben hineinschauen, so geht es zumindest mir, dass ich sage, ich habe manche Enttäuschungen erlebt in meinem Leben, aber ich habe auch manche enttäuscht, also ich. Hab manche enttäuscht. Ich bin schuldig geworden. Ich habe manchen Menschen nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die ihnen gebührt hätte. Ich habe manches total in den Schwerpunkt meines Lebens falsch eingeordnet, wo ich sage, weil ich das gemacht habe, bin ich eben auch schuldig geworden. Ich habe Entscheidungen getroffen, wo andere mit nachher drunter gelitten haben. Wenn man ein längeres Leben hat, so ist das natürlich. Das ist jetzt keine Ausrede, was mich betrifft. Aber dann kann eben auch manches geschehen in unserem Leben, was nicht so gut gelaufen ist und was auch nicht bei mir so gut gelaufen ist. Jakobus hat recht. Wir sind Leute, die von Gott getrennt sind oder Paulus eben auch, der so klar formuliert. Wir können es vielleicht einmal so auf den Punkt bringen, wer sich im Lichte Gottes sieht, nicht nur sich selber so betrachtet, na, wie bin ich denn, ach, der Nachbar ist ja noch schlechter oder so. Wer sich im Lichte Gottes sieht, der erkennt, wie dunkel es bei ihm ist, bei ihm selbst. Ist. Bevor ihr jetzt depressiv werdet, ich sage es einfach jetzt mal so, kommt jetzt der zweite Teil unseres Textes. Aber halten wir es einfach erst einmal fest. Es ist nicht immer alles so rund gelaufen in seinem Leben. Bei allem, was wir Gutes meinten und von Gott her gesehen. Wenn wir uns im Lichte Gottes sehen, stehen wir im Dunkel, im Blick auf uns selbst. Und jetzt, das ist Paulus, die ersten drei Verse unseres Textes, und jetzt ab Vers 4. Und da heißt es jetzt, aber Gott, so dunkel wie es vor Gott ist in unserem Leben, aber Gott, schon dieses Aber alleine birgt Hoffnung. Aber Gott, es ist dunkel, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus Jesus, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, aber Gott. Es wird uns gesagt, dass Gott barmherzig ist. Das heißt, wenn hier auch von Gnade gesprochen wird, wir haben es nicht verdient. dieses Aber Gottes, dass plötzlich Gott einschreitet, um unsere Dunkelheit zu erhellen, um unser Leben wieder hell zu machen, dass wieder die Sonne in unser Leben hineinstrahlen kann. Ich sage nicht, ein schönes Leben in unser Leben hineinstrahlen kann, dass alles glatt läuft und alles schön ist, aber durch die Gegenwart Gottes wieder Sonne in unser Leben hineinstrahlen kann, das liegt in diesem Aber Gottes. Aber Gott bedeutet, dass Gott selbst uns wieder zu unserer ursprünglichen Identität zurückführt. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind Geschöpfe Gottes ursprünglich, 1. Kapitel der Bibel. Wir sind von Gott geschaffen. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, hat seine grundlegende Identität verloren, indem er sich von Gott gelöst hat. Und nun sagt Gott, aber Gott gibt uns die Chance, zu ihm zurückzukehren, in die ursprüngliche Identität zurückzuführen. Das heißt, dahin zurückzukommen, wo wir wirklich zu Hause sind. In der Gemeinschaft Gottes, in der Gemeinschaft unseres Schöpfers wieder zu Hause sind. Aber Gott hat das getan, wir nicht, wir sind weit weg. Wir sind in der Dunkelheit, sagt Paulus. Aber Gott macht da was. So heißt es hier in diesem Zusammenhang. Es heißt hier, dass er uns liebt. Aber Gott, aus Barmherzigkeit, aus Liebe heraus. Das war auch schon beim Volk Israel so, 5. Mose, Buch Kapitel 7, Vers 7, kann man sich gut merken. 5. Mose 7, Vers 7, da sagt Gott über Israel, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Aber Gott, warum eigentlich? Weil Gott barmherzig ist, weil Gott uns lieb hat. Das ist großartig einfach, das ist gewaltig. Nicht, weil ich was geleistet habe, nicht, weil ich so gut war, weil ich ein vorbildliches Leben geführt habe, sondern einfach so, er liebt mich. Das ist übrigens auch wichtig, immer wieder zwischendurch zu sagen, bei Leuten, die manchmal an sich selber verzweifeln und manchmal fragen, ja, kann ich mich eigentlich auch noch selber lieb haben? Kann ich mich selber noch wertschätzen, wenn ich so auf mein Leben schaue, was alles passiert ist, was ich auch für Fehler gemacht habe und so weiter? Ich kann dir sagen, Gott liebt dich, ohne Verdienst. Wisst ihr, das ist ein Trost auch für mein Leben. Wenn man älter wird, schaut man so zurück und dann sieht man manches, was nicht so gelungen ist, auch bei mir in meinem Leben. Und das belastet einen oder will einen runterziehen. Aber dann immer wieder zu erkennen, durch so einen Text hier, aber Gott liebt mich. Super. Das ist die Botschaft der Bibel, über die wir uns wirklich sehr, sehr freuen dürfen. Es wird jetzt dann hier konkret und dies Konkrete, hier konkret eben, aber Gott, da habe ich jetzt drei kurze Gedankenfelder. Einmal konkret, neues Leben, aber Gott. Das, was es bedeutet, schreibt hier Paulus in den Versen, Vers 5, und hat uns lebendig gemacht in Christus, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Er hat mich mit auferweckt. Ja, sage ich, Moment mal, mit auferweckt, das kommt ja irgendwann später mal mit der Auferweckung. Nein, sagt Paulus. Gut, es stimmt, später wird eine Auferweckung der Toten geschehen, richtig. Die Körper werden auferstehen und wir werden neue Körper bekommen, keine Frage. Aber hier geht es erstmal um eine geistliche Auferstehung, um eine Auferstehung wieder hinein in die Gegenwart Gottes, in die Gemeinschaft Gottes hinein, eine Auferstehung in die Geborgenheit Gottes hinein. Ja? Auferstanden zu einem neuen Leben, und zwar nicht irgendwann, sondern heute, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, das Geschenk annehme, die Gnade, darf ich wissen, ich bin gerettet, ich bin wieder neu in der Gemeinschaft meines Gottes, weil Gott aber gesagt hat über der Dunkelheit meines Lebens. Aber Gott, weil er mich liebt. Das ist gewaltig, mit auferweckt und sogar mit in den Himmel gesetzt, heißt es. Ja, nun sagen wir, wir sind ja noch auf der Erde, ne? Wir sind ja noch nicht im Himmel. Ja, aber eigentlich gehören wir schon zum Himmel. Und ich habe mir dabei gedacht, von daher, wenn ich irgendwann mal von dieser Erde Abschied nehme, dann komme ich eigentlich nur dahin, wo ich eigentlich schon hingehöre, ne? Im Himmel. Ich bin bei Jesus. Merkt ihr etwas? Da ist dann nicht mehr viel Unterschied von heute zu dem Punkt, wo ich meine Augen schließe. Ich bin jetzt schon eingesetzt im Himmel. Ich gehöre schon da. Jesus hat schon die Wohnungen vorbereitet. Von daher darf ich ganz getrost sein und sagen, ja Herr, irgendwann ist Schluss hier auf dieser Erde. Klassentreffen hin und her. Wir haben erörtert, wann wir das nächste machen. Ja, ich habe gesagt, 50 Jahre habe ich mal mir Zeit gelassen, um dabei zu sein. Machen wir die nächsten 25, ne? Also in 25 Jahren wieder. Da haben wir doch ein bisschen Probleme bekommen, ob wir dann überhaupt noch da sind. Ja, ist ja berechtigt, war auch mehr scherzhaft gemeint. Vielleicht in 2 Jahren, schrieb dann einer jetzt. Ne, kürzere Abstände. Aber wenn ich doch Christ bin, darf ich wissen, wenn ich heute die Augen schließe, bin ich bei Jesus, wo ich heute schon hingehöre, bin heute schon in den Himmel versetzt, gehöre da schon hin. Ist das nicht super? Ich gehe einfach einen Schritt weiter. Der zweite Gedanke unter dem Aber Gottes, konkret erst einmal, er schenkt neues Leben, er hat mich schon mit auferweckt, mit in den Himmel versetzt, weil Gott aber gesagt hat. Und dann der zweite, Klarstellung. Paulus macht etwas sehr deutlich jetzt. In Vers 5 und in Vers 8 in Sonderheit, durch Gnade seid ihr gerettet. Das sagt er zweimal. Einmal in Vers 5c und in Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er stampft das so richtig fest. Ihr seid nicht gerettet, weil ihr so gut drauf wart. Nicht immer dieses Leistungsdenken, was wir ja haben. Ist ja normal. Wir müssen hier in dieser Welt immer was leisten, damit wir auch Geld bekommen, ne? Abgesehen von Rentnern. Die kriegen dann automatisch was. Aber das ist ja auch nur im Rückblick auf das, was sie in ihrem Leben geleistet haben. Sie haben ja Rentenbeiträge eingezahlt. Also kurz und gut, wir haben hier das Leistungsprinzip. Wir müssen was leisten und dann kriegen wir was. Und Paulus drückt uns jetzt auf und sagt, das Aber Gottes hat nichts mit eurer Leistung zu tun. Es ist nur Gnade. Aus Gnade, man könnte ja sagen Geschenk, seid ihr gerettet. Zweimal, er will es uns wirklich deutlich machen. Dann allerdings auch dieser Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, heißt es. Gott zwingt dieses Geschenk, sein Aber, dass er sagt, aber ihr sollt Hoffnung haben, keinem auf. Paulus hat es mal im 2. Korintherbrief 5, Vers 20 so formuliert, lasst euch versöhnen mit Gott. Leute, sagt ein Ja zu dem Geschenk. Ergreift es. Wird nichts aufgedrückt. Auch nicht nach dem Motto, naja, wir sind ja alle Gottes Kinder und ist alles automatisch geklärt. Nein, Paulus sagt ganz deutlich, der Glaube gehört dazu. Vertrau dich diesem Gott an, der zu deiner Dunkelheit aber gesagt hat. Und dann noch einmal, Paulus, der versucht es einfach so deutlich wie möglich rüberzubringen, aber dann immer wieder in seiner sehr kompakten Sprache, wo unendlich viel immer drin ist, dann sagt er in Vers 9 am Schluss, Vers 8 und Vers 9, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Keine Werke von mir, alleine aus Gnade alles. Keine Werke. Bedeutet das, dass Werke für unser Christsein unerheblich sind? Dass wir sagen, naja gut, weil wir ja Christen sind, wir sind ja aus Gnade. Die Gnade steht über allem, also brauchen wir uns über unseren jetzigen Lebensstil keine Gedanken mehr machen. weil wir sind ja aus Gnade gerettet, dann können wir ja so eigentlich leben, wie wir es so für richtig halten, so drauf zu. Jetzt kommt der letzte Vers. Vers 10. Da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Jetzt ist man vielleicht ein bisschen irritiert, dass man sagt, ja Moment, wir sind aus Gnade gerettet, ohne Werke. Und jetzt redet er plötzlich doch wieder von den Werken. Was ist das denn? Wir können es vielleicht so formulieren. Wir sind gerettet nicht durch die Werke, aber wir sind als Christen jetzt, die gerettet sind, geschaffen zu guten Werken. Wir sind nicht gerettet durch die Werke, sondern alleine durch das, was Jesus getan hat. Aber wir können jetzt nicht sagen, ja, weil wir gerettet sind aus Gnade, spielen die Werke keine Rolle mehr. Die Werke bringen uns nicht in den Himmel. Dem Herrn sei Dank, dass er sein Aber gesprochen hat und von seiner Gnade gesprochen hat und nicht sagt, hast du auch alles richtig gemacht? Habe ich nicht. Ich bin alleine gerettet aus dem, was Christus für mich getan hat. Und dann, wenn ich gerettet bin durch Christus, bin ich ein neuer Mensch geworden in meiner Gemeinschaft mit Gott. Bin wieder zurückgekehrt, wenn man so will, in meine ursprüngliche Identität, in der Gemeinschaft meines Schöpfers darf ich wieder leben und bin jetzt wieder geschaffen zu guten Werken. Ja, das ist ein Unterschied. Gerettet alleine durch Gnade, nicht durch die Werke. Aber wenn gerettet, dann geschaffen zu guten Werken. Also, dieser Text ist sehr zentral, bringt das Evangelium sehr stark auf den Punkt. Wir sind alle tot aufgrund unserer Sünden. Übrigens habe ich noch ein Wort nicht erwähnt. Kinder des Zorns wird mal genannt. Kinder des Zorns sind wir alle. Darf man ja heute gar nicht mehr sagen, ja, dass alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Doch, wir sind Kinder des Zorns ursprünglich. Und darum ist es umso gewaltiger, dass Gott in diese Dunkelheit aber gesagt hat und das Entscheidende getan hat in Jesus Christus. Aber Gott, konkret neues Leben, mit ihm auferstanden, in den Himmel versetzt. Klarstellung, Gnade und Glauben, alleine die Gnade. Aber auch das Annehmen des Geschenkes, Glauben, Vertrauen. Und dann die Konsequenz, Nachfolge. Jetzt weiß ich, ich bin nicht gerettet, weil ich so gut war. Und das, wenn ich ehrlich bin, geht das überhaupt nicht. Ich bin gerettet allein aus der Gnade. Die Werke retten mich nicht. Aber dann, wenn ich gerettet bin, alleine durch Christus, bin ich geschaffen zu guten Werken, die wiederum Gott schon wieder vorbereitet hat, wie es im Text heißt. Und wirkt durch seinen Heiligen Geist. Da sind wir ja auch nicht alleine gelassen. Das ist etwas Großartiges. Jetzt werden vielleicht der eine und andere sagen, ja, das ist ja so die Grundbotschaft des Evangeliums. Die hören wir ja eigentlich jeden Sonntag oder so ähnlich. Ja, aber denk zurück. Manches wird so zur Gewohnheit. Ich schaue immer wieder in den Spiegel jeden Tag und sage, ist ja alles so wie immer. Ne? Und wir merken gar nicht mehr als Christen, was Entscheidendes geschehen ist mit unserem Leben. Damals und heute der Unterschied. Damals, als ich noch nicht Christ war. Und jetzt darf ich Christ sein, wieder hineingeführt in die Gemeinschaft Gottes. Weil Gott ein Aber gesprochen hat zu meiner Dunkelheit. Und es hell werden durfte durch ihn. Amen.